Also wir nehmen Partnerschaften an, habe ich mir sagen lassen.
Also jede Firma, die sich hier gerade angesprochen gefühlt hat, ne? Hier, DM me. Ich habe mich die letzten paar Tage auf eine Reise der Selbstverbesserung begeben. Und im Sinne dessen haben wir uns als Endgegner auch mal gedacht, dass wir so ein bisschen über Selbstverbesserung nachdenken. Nun mag meine persönliche Reise spiritueller und mentaler Natur sein, aber ich meine, wir sind hier auf YouTube. Wir müssen in materiellen denken, wir müssen in Geld denken, damit ihr auf dieses Video klickt, weil sonst der Titel unser 25.000 Euro Studio auch nur halb so lustig wäre, wenn wir dann nicht über irgendwelche materiellen Produkte reden würden. Entsprechend haben Spike und ich uns hingesetzt. Wir haben für unsere eigenen Studios, wenn wir sie so nennen wollen, unsere eigenen Büros, in denen wir hier sitzen, eine Liste jeweils geschrieben mit tollen Anschaffungen, die wir planen. Und die sind tatsächlich geplant, auch wenn der Preis, der dabei erschienen ist, wirklich erschreckend hoch ist. Aber das ist geplant, dass wir uns das alles über Lauf der Jahre, ich will nicht sagen wie viele, aber Jahre anschaffen werden. Und wir haben uns mal so ein kleines Gedankenexperiment gegönnt und gesagt, hey, wenn wir ein Podcast-Studio für uns beide entwerfen könnten, für die Endgegner entwerfen könnten, wie sähe das aus und was würden wir da alles reinstellen? Also es wird heute sehr technisch, es wird sehr gadgetig, es wird sehr technisch geekig. Wenn ihr darauf nicht wirklich Bock habt, dann tut mir leid, ist diese Folge wahrscheinlich weniger was für euch. Wenn ihr mal sehen wollt oder hören wollt, was es kostet, wenn man wirklich mal so seinen Verstand in den Wind wirft und einfach bloß seinem Bauchgefühl traut, und alles kauft, worauf man so Bock hat und was natürlich auch Sinn hat, dann bleibt hier, denn es wird heute sehr schmerzhaft für den Geldbeutel. Aber wie gesagt, es geht hier um die Endgegner und die funktionieren nicht alleine. Deswegen schönen guten Abend an Spike.
Ja, moin. Pacey hat das schon sehr gut gesagt. Es sind tatsächlich nicht irgendwelche Sachen, wo wir gedacht haben, ja, das wäre vielleicht nice to have, sondern wer unsere Streams verfolgt, weiß, dass wir haben sogenannte nice to have Listen für unsere Streams. Die sind zwar fröhlich benannt, das sind aber tatsächlich knallharte Planungslisten für Sachen, die geplant sind als Anschaffung für den Stream, um für uns den Qualitätsstandard hoch zu bleiben, weil Stagnation, Stillstand, gleich Tod, das ist so mein Motto. Ich bin sowieso momentan an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, irgendwie trete ich auf der Stelle. Da war das mal sehr erfrischend, einfach mal so alles so nach dem Motto Rationale über einen Haufen zu werfen, nach dem Motto, wenn du ein unendliches Budget hättest, was würdest du dir jetzt erstmal für dein Büro und für die Endgegner als Podcast-Studio anschaffen? Ihr werdet euch wundern, wenn ihr die Auflistung seht, das kann ich schon mal vorweg sagen, beim Podcast-Studio steht wesentlich weniger, aber dadurch, dass wir uns schon mit Material und Gadget und allem drum und dran bewerfen. Wenn wir ein vollwertiges Studio hätten, würden wir wahrscheinlich auch in diesem Studio sitzen und streamen. Also würde wahrscheinlich das alles da laufen, dass man eine wunderbare räumliche Trennung hat, um das halt wirklich gewerblich, privat und so weiter zu trennen. Dementsprechend kann man einige der Sachen definitiv auch übertragen. Mit Absicht sind aber Sachen auch doppelt gelistet, weil es ist nicht schlecht, manche Sachen in drei- oder vierfacher Ausfertigung zu haben. Theoretisch, wenn man es hart auf hart nimmt, müssten Patsy jeweils noch und ich jeweils noch einen Satz Mäuse, einen Satz Tastatur, noch ein zweites Mikrofon, für das Fall, dass ein Mikrofon ausfällt, Ersatzkamera, Ersatzlichter und allem drum und dran. Das müsste man theoretisch auch mit, das haben wir rausgelassen. Es geht jetzt rein um die technischen Planungen, die wir tatsächlich vorhaben und ein bisschen Fantasiegedönse, wenn wir die Möglichkeit hätten, uns wirklich ein Studio aufzubauen. Ist ein Traum, aber da sind wir ehrlich, das ist halt schon sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwann ein festes Büro haben. Dafür ist die Entfernung zu uns einfach viel zu groß. Und man kann nicht sagen, gut, man guckt jetzt einfach der mittelste Punkt von uns beiden, mitten irgendwo wahrscheinlich in Brandenburg, hinterm Zaun irgendwo, ist dann so eine Hütte, wird dann da hingestellt und da ist dann das Büro drin oder irgendwie sowas. Das wird nicht funktionieren. Aber es sind schon ein paar geile technische Spielereien dazwischen.
Das stimmt. Und um den Ganzen so ein bisschen einfacher folgen zu können, haben wir es zumindest bei unseren privaten Listen, weil die echt lang geworden sind, aufgeteilt in folgende Kategorien: Video, Audio, Gadgets, PC-Parts, Beleuchtung, Möbel und bei Spike kommen noch hinzu Konsolen, Dämmung und Farbe. Das Mag jetzt ein bisschen sehr viel sein, ja, geben wir zu. Das ist aber auch mehr nur so ungefähr grob zum Langhangeln und wir müssen auch nicht zwingend auf jedes Produkt einzeln in seinem tiefsten Detail eingehen, weil wenn wir das machen, wie gesagt, dann kommen wir wahrscheinlich schon alleine mit deiner Liste auf eine Stunde, einfach bloß, weil wir die ganzen Sachen einzeln durchgehen müssen. Deswegen werden wir wahrscheinlich manche Sachen zusammenfassen, so wie es gerade im Kontext und im Flow Sinn ergibt, aber einfach bloß, damit ihr mal so einen groben Überblick habt, worum es heute überhaupt alles gehen wird. Und dann werden wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen, unser Podcast-Studio vorzustellen. Und am Ende kriegt ihr dann auch die genaue Summe, was es denn letztendlich dann geworden ist. Ich meine, im Titel stehen 25.000, soweit ist es gar nicht entfernt. Aber falls euch die genaue Summe interessiert, die wird dann hier stehen. Aber ich dachte mir, so ein bisschen aufgerundet, damit es ein bisschen besser klingt. Ich meine, sonst wäre es auch irgendwie ein komischer Titel. Aber gut, wollen wir anfangen mit der Kategorie Video. Und da würde ich direkt mal den Vortritt nehmen. Und zwar, wer meinen Stream verfolgt, der hat eventuell schon mitbekommen, dass ich eine neuere Kamera anschaffen möchte, neuere als die hier und vor allem eine mit ein paar mehr Hardware-Features. Ich meine, die Kamera hier, die tut ihren Zweck, sie filmt mich, das ist das, was eine Kamera tun soll. Aber die andere, die ich im Auge habe, das ist die Insta360 Link und die hat unter anderem so tolle Funktionen. Die ist auf einem 3-Achsen-Gimbal. Wer jetzt nicht weiß, was ein Gimbal ist, ist im Grunde einfach bloß ein Stabilisator für normale Kameras, wie die man zum Filmen benutzt, für Fotoshoots oder sowas. Dann kann man die auf so ein Gimbal packen, damit die immer brav im Gleichgewicht ist und ausgerichtet ist. Und sowas gibt es auch tatsächlich in diesem speziellen Fall für eine Webcam, das quasi als gesamtes Produkt verbaut ist und man lässt die kann sich sogar quasi darüber ansteuern lassen. Also nicht nur ist die logischerweise im Gleichgewicht, weil ich meine, eine Webcam, die stellt ihr irgendwo hin und die muss nicht irgendwie Shaking ausgleichen, aber durch diesen Gimbal kann sie sich eben bewegen. Das heißt, sie ist nicht statisch, wie eventuell die Kamera, die ihr bei euch habt. Was bedeutet das für mich? In erster Linie, dass ich damit rumspielen kann, weil einerseits hat das Ding Software, aber dass es ansprechbar ist, andererseits lässt es sich über OBS steuern. Und sobald ich das Ding habe, könnt ihr das safe auch ein Video auf dem Technikkanal erwarten, weil es damit einfach Möglichkeiten gibt, rumzuspielen, die eventuell für Leute, die darüber nachdenken, diese Kamera sich zu holen, interessant ist. Aber das ist so der Grundgedanke, eben einfach das Ding hier austauschen gegen ein anderes Spielzeug, was mehr Fähigkeiten hat. Wo wir gerade bei Dingen sind, die mehr Fähigkeiten haben, wenn wir darüber nachdenken würden, komplett die Webcams hinter uns zu lassen und stattdessen in den wunderbaren Markt der Systemkameras und Spiegelreflex und was auch immer zu gehen, dann habe ich mir eine wunderbare Sony-Kamera rausgesucht, Sony Alpha ZV-E10. Wenn ich mich nicht irre, ist das die gleiche, die Spike auch ausgesucht hat. Ich sehe es gerade in der Liste. Hat er. Die Sony Alpha-Kameras sind halt einfach so im Vergleich ziemlich, ziemlich nice und funktionieren, glaube ich, einerseits mit Software, um direkt als Webcams ansprechbar zu sein oder mit was ich hier rumliegen habe, deswegen es nicht auf der Liste steht, mit einem Cam-Link. Das heißt, ihr könnt die Kamera direkt auch in den PC einspielen und könnt sie als Webcam benutzen. Was bei mir dann noch hinzukommt, ist ein entsprechendes Objektiv, was dummerweise bei den Kameras meistens dann dafür sorgt, dass der Preis dann skyrocketmäßig nach oben geht. Das Problem ist aber, wenn ich mir schon so eine Kamera kaufe, die Objektive wechseln kann, dann möchte ich ja auch etwas haben, was der Vision entspricht, die ich von dem Stream habe. Und die Vision, die ich von dem Stream habe, ist, wenn man hier jetzt mal komplett alles ignoriert, was wir hier so im Hintergrund sehen, und das alles austauschen, dann sind im Hintergrund vielleicht so ein paar subtile Sachen, es ist ein bisschen Stimmungslicht und der Background ist schön geblurrt. Dieser schöne, wie heißt der, Bokeh-Effekt? Also eben mit einer ordentlichen, niedrigen Brennzahl, dass schön der Hintergrund halt blurry wird. Und da habe ich mir ein Objektiv rausgesucht, was mit dann 500 € zugute schlägt, das ist halt echt heftig. Ich weiß auch noch gar nicht, wie wir das machen, ob wir die Produkte einfach so ein bisschen aufzählen, grob, und ich ja, weil sie hier in der Liste stehen, wie teuer sie sind, die Animation hier einfach baue oder nicht, keine Ahnung, mach einfach für dich so, wie es für dich am einfachsten ist. Ich habe jetzt die ganzen Preise auch nicht genannt, aber ich denke mal, ihr werdet hier gerade auf dem Bildschirm irgendwo sehen, bei wie viel wir sind und wie teuer es dann letztendlich wird. Aber ja, das ist so im Grunde meine Videokategorie. Was ich noch aufgeschrieben hatte, war eine Action-Cam und zwar nicht, wo man jetzt vielleicht als erstes dran denken würde, an GoPro, sondern von der gleichen Firma, die auch die lustige Webcam macht, die machen auch eine Action-Cam mit wesentlich mehr Features, als deine standardmäßige GoPro daherkommt. Also klassische Features von Action-Cams sind natürlich, dass sie klein sind, dass sie erschütterungsresistent sind, dass sie teilweise wasserfest sind. Mit der hier hast du dann noch den Vorteil, du kannst da aus dem Kameragehäuse so ein kleines pillenmäßig sieht das aus, kannst du die eigentliche Kamera rauslösen, wodurch sie dann weniger Akkuleistung hat, aber Sie ist wesentlich kleiner, das heißt, du kannst sie an bestimmten Orten einfacher anbringen. Sie ist magnetisch, das heißt, du kannst sie irgendwo rankloppen und dann hängt die da. Und während du sie aus dem Gehäuse rausgelöst hast, hast du da so einen Umklappbildschirm, wo du dann das Ding drüber monitoren kannst. Das heißt, du klickst die irgendwo dran, vielleicht, keine Ahnung, du fährst mit einem Quadbike und klemmst die da vorne an das Quadbike dran, einfach weil es magnetisch ist. Und du hast auf dem Bildschirm dann trotzdem jederzeit die Möglichkeit zu sehen, was die Kamera sieht. Sehr cool. Und wenn du es zurück ins Gehäuse packst, hast du die Kamera auch mit so einem Umklappbildschirm, dass du dich selber dann so Vlog-mäßig filmen kannst. Und das in so einem Gesamtpaket in trotzdem 2K Resolution ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit alles filmen wollen würde, weil wenn ich mir dann auch die Sony-Kamera kaufen wollen würde, dann würde ich halt die eher zum Vloggen benutzen, statt dieser Action-Cam. Und in Berlin braucht man jetzt nicht zwingend eine Action-Cam, nur wenn man rausgeht. Ich meine, es ist selten, dass man hier in Berlin durch den Dschungel läuft. Dennoch irgendwo eine coole Sache und ich hätte sie gern auf der Liste, einfach bloß, um sie nicht zu missen. Oh ja, das ist meine Videokategorie. Zwischenstand der Preise steht jetzt bestimmt entweder hier oder da. Ihr könnt es ja sehen. Muss es nachher im Editing noch alles bauen. Aber jetzt bin ich noch gespannt, was Spike noch für uns hat.
Also ich bin tatsächlich wesentlich sparsamer im Videobereich aufgestellt, weil ihr seht es ja selber, ich habe nicht sonderlich viel Platz. Dementsprechend würde mir eine Kamera, die mich verfolgt oder sonst irgendwas, klar, wenn ich den Standing-Mode einschalte bei meinem Tisch, denn ich kann meinen Tisch hoch und runter fahren automatisiert. Geil wäre es, wenn ich das steuern könnte, dass man zum Beispiel, wenn man die Kanälpunkte ausgibt, dass er automatisch hochfährt. Das funktioniert nicht. Ich könnte wahrscheinlich irgendwie ein Elektronik-Panel oder sowas bauen, was dann die Steuerung ansteuert, weil ein Anschluss ist dafür da. Du wolltest was sagen?
Ich könnte dir das wahrscheinlich bauen. Weil es gibt so Internet of Things Internet-Button, wenn du so willst, die quasi, also die bestehen aus nichts außer so einem kleinen Gehäuse, der so einen Finger hat und diesen Finger, der drückt dann den Button. Das heißt, wenn dein Tisch irgendwo ein Control-Panel hat, wo man draufdrücken muss, um die Höhe auf eine programmierte Höhe zu ändern und einen, der das macht, um es runterzufahren, dann könntest du dir da jeweils zwei so eine Dinge ranbappen und wenn dann über den Bot deiner Wahl, Streamerbot, Firebot, was auch immer, dann eine Request gestellt wird an If This Then That, der dann den Button anspricht von dem es ist kompliziert, aber es würde wahrscheinlich funktionieren. Nicht, dass wir das irgendwie bauen wollen und dass das irgendwie useful wäre, weil im Zweifel sitzt du da, du bist gerade in einem Bossfight oder so und plötzlich fährt dein Tisch hoch. Ist auch ein bisschen weird, wenn du so deinen Monitor hinterher gucken musst, weil du nicht sofort aufstehst. Aber ja, tendenziell würde sowas wahrscheinlich gehen. Aber ja, back zur Auflistung.
Ja, also das Problem ist nur, dass die Knöpfe halt direkt nebeneinander sitzen, wodurch diese Schalter, die sehr klobig sind, ich kenne die auch, nicht nebeneinander passen würden. Und halten tun die übrigens auch nicht sonderlich gut. Ne? Also es gibt die ja extra für Lichtschalter, dass man, wenn man es vergisst und zum Beispiel die Verbindung zum Smartphone verloren geht, dass sie dann das Licht sicherheitshalber ausschalten oder den Herd abschalten und solche Sachen. Dafür sind die Dinger super, hier für den Tisch. Ich bin auch immer noch am Überlegen, ob ich die Konsole von da nach hier vorne hinpacke, um dann hier drauf zu drücken und nicht immer aufstehen zu müssen und dorthin zu gehen oder mich so hinzuhangeln. Aber ja, da ich nicht den Platz habe, um das einmal genau zu zeigen, hier ist schon Wand. Also es ist nicht so, dass der Raum massiv groß ist und der Monitor steht auch schon fast an der Wand. Dementsprechend habe ich mich entschieden, ich möchte eine Kamera mit einer höheren Auflösung haben, die dann auch wahrscheinlich mit den Lichtverhältnissen besser umgehen kann, weil wer beim Podcast genau darauf achtet, merkt, ich habe hier Flimmern, die Schattenbildung kommt durch die andere Lampe, weil das kein Keylight ist. Da kommen wir aber später noch zu. Dementsprechend die Facecam Pro von Elgato. Also ich bin mit der Kamera zufrieden. Seitdem ich die letzten Updates gezogen habe, hängt sie sich eigentlich nur noch ein bis zweimal im Monat auf und hat dann ein Standbild, dass ich sie einmal abklemmen muss und einmal anklemmen. Kann aber auch am PC liegen. Der macht momentan sowieso so ein paar Macken. Halt ja noch durch. Und halt auch die ZV-E10. Bei der handelt es sich um eine Kompaktkamera. Eine richtig dicke Spiegelreflex oder Systemkamera, die sind halt wesentlich klobiger. Und gerade wenn es darum geht, du willst, wenn du streamst, am besten halt eine Kamera haben, die ein gutes Bild liefert, die Wechselobjektivmöglichkeiten hat. Gut, würde ich wahrscheinlich so dann nicht nutzen, aber die halt nicht zu viel Platz wegnimmt und direkt am besten angesteuert werden kann. Und das kann die ZV-E10, ohne dass man eine Dummy-Software oder sonst irgendwas zwischenpacken muss oder ein Dummy-Akku. Das Ding geht quasi in den Streaming-Modus, wenn man das so nennen möchte. Und dann kehrt man sich auf den Akku nicht mehr. Und das Ding ist schön leicht. Man kann es an jedes Stativ anbringen und hat halt eine richtig geile Bildqualität. Und das, was Pelzi vorhat, würde mir nichts bringen mit dem Blurren. Dann bräuchte ich so ein weiteren Raum. Aber das könnte theoretisch die Facecam Pro auch. Was mir wichtig ist, ist, dass ich einen dynamischen Zoom habe. Und da rege ich mich immer noch über Elgato auf. Denn theoretisch, diese Kamera würde das Gleiche können. Sie kann ranzoomen. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würdet ihr am Ende einfach nur meinen Bart sehen. Und also von Oberlippe bis unten hin. Das ist der Zoom-Bereich, wo sie ranzoomt. Ganz makaber. Anstatt dass man dann sagen kann, wie bei jeder anderen Kamera, nee, mach mal den Bildbereich ein bisschen höher oder runter oder nach links und rechts beim Zoom. Nö, man kann ranzoomen und man kann rauszoomen. Dementsprechend dann halt die Facecam Pro, um halt einfach noch mal ein bisschen mehr aus dem Bild rauszukriegen. Am liebsten würde ich das hier mit rauspacken, aber das funktioniert nicht. Ja, aber das ist meine sehr spartanische, außer wenn man auf den Preis achtet, Videokategorie. Kannst ja mal grob sagen, wir sind da bei knappen 1.000 Euro.
Ich meine, eigentlich hättest du ja auf deine Liste noch eine neue Wohnung schreiben müssen, wenn wir so sind, ne? Aber ich glaube, das wäre dann ein bisschen schwieriger geworden, weil da kommen ja noch monatliche Kosten dann hinzu. Aber tendenziell wäre es, glaube ich, worth mentioning. Gut, aber wir sind durch Video durchgerusht, deswegen würde ich mit Audio weitermachen. Und ich glaube, ich habe darüber auch schon mal im Podcast gesprochen, aber ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ich finde das hier einfach so unglaublich nervig, dass mir die ganze Zeit so ein riesiger Balken an Mikrofon im Gesicht hängt. Und deswegen auch teilweise meine coolen Shirts, die ich trage, nein, aber so ein bisschen halt meinen Körper verdeckt. Und wenn ich hier irgendwie mal so sitzen wollte, dann sieht man auch meinen Mund nicht mehr und so weiter. Ist halt alles ein bisschen schwierig. Und deswegen würde ich gern auf ein sogenanntes Shotgun-Mikrofon wechseln. Das ist im Grunde auch so ein langes Stäbchen, meistens eher benutzt auf sowas wie Systemkameras, dass man das Ding da oben drauf schnallt. Ein sehr direktionaler Soundkegel, wo dann aufgenommen wird. Im Grunde wie ein dynamisches Mikrofon, nur ist es kein dynamisches, wenn ich mich nicht irre. Das sind, glaube ich, auch Kondensatormikrofone, weil sie halt eine bisschen größere Besprechreichweite haben. Aber das könnte ich dann wahrscheinlich mit diesem Arm trotzdem hier irgendwo so leicht außerhalb des Bildes hinpacken und dann da, wenn ich den auf den Kegel achte, dann da reinsprechen. Das wäre so das Ziel des Ganzen.
Da klinke ich mich ein. Ein richtig gutes Shotgun geht von einem oberen Winkel an dich heran, dass du die Strömung nicht hast. Und du könntest es bei der Pegel, der ist super straight. Also du bist ungefähr 1,5 Meter entfernt und hast quasi so. Dieser Dynamikbereich ist das, was das Ding aufnimmt. Das heißt, du könntest es neben deine Kamera packen, auf dich gerichtet. Du hättest es nicht im Weg und du hättest einen absolut crispen Sound. Ich kenne einige StreamerInnen, die das machen. Ich hatte es auch überlegt, aber ich mag irgendwie das Gefühl, mit rumspielen zu können, weil ein Vorteil, den solche Mikrofone haben, ist, dass wir mit der Entfernung rumspielen können und mit unserer Sprachmodulation mehr machen können. Das fällt bei den Shotgun-Mix leider weg. Aber Ästhetik, wenn man auf Ästhetik Wert legt und Patsy macht das, was Streamaufbau angeht, am besten schön clean. Und wenn er Friemelei haben will, dann ist das im Stream angezeigt, aber steht nicht irgendwie im Hintergrund rum. Da würde dann halt das Shotgun-Mikrofon so über Monitor ganz knapp auf ihn gerichtet. Das wäre, dann sieht man auch die T-Shirts richtig gut. Übrigens noch ein Tipp, was dein Mikrofon angeht. Du hast es relativ straight in your face. Ich weiß nicht, ob du ob du die Loser-Haltung kennst.
Die Loser-Haltung? Nein, kenne ich nicht.
Der Loser. Damit regelst du die Entfernung und den Winkel, wie das Mikrofon zu dir steht. Dass die Nasenströmung schön am Mikrofon vorbeigeht und nicht so reingeht.
Aber jetzt müsste man mich wesentlich leiser hören.
Das ist ja, du bist blöd. Du bist dann leiser dadurch, natürlich. Aber das ist halt eigentlich die optimale Entfernung und dann halt der Schrägwinkel und nicht, dass du direkt reinsprichst, weil man hört es jetzt schon, jetzt ist wesentlich mehr Strömung und Atmung drin. Das sind halt so Kniffe. Da hättest du halt wirklich die Vorteile bei dem Shotgun, weil das fällt einfach komplett weg.
Da kann man schlecht reinatmen, es sei denn, man kniet sich direkt davor so.
Stell mir das bildlich vor, wie du da so neben der Kamera so.
Ganz ehrlich, wer schon mal einen VTuber-Stream gesehen hat, der ist Schlimmeres gewöhnt. So, aber wo wir gerade bei alternativen Mikrofonlösungen sind, einerseits wäre das meine Idee, dass ich hier sitzen kann, ohne dass mir so ein Balken im Gesicht hängt, damit ich da quasi gezielt in die Kamera sprechen kann. Ich habe aber natürlich auch manchmal das Bedürfnis, mich mehr zu bewegen, gerade wenn ich eventuell eine Webcam besitze, die mich durch den Raum hinweg tracken kann. Entsprechend habe ich rausgesucht, was denn für mich eine variable Lösung oder eine valide Lösung wäre für kabellose Mikrofone. Und wie man da dann mit der Latency eventuell arbeiten müsste, müsste ich noch schauen. Habe ich ja noch nicht ausprobiert, kann ich noch nicht ausprobieren. Aber das wäre so eine Möglichkeit mit den DJI-Mics. Das sind im Grunde so Ansteckmikrofone, die ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen habt. Gerade wenn ihr so YouTuber verfolgt, die in der Regel draußen dann irgendwelche Shorts oder sowas aufnehmen. Die haben meistens hier sowas stecken am Kragen mit so einem leichten Windfilter vielleicht noch drauf, so einem Windschutz. Und das Ding ist dann logischerweise der Sender hier, das Mikrofon, was an einen Empfänger sendet. Und dieser Empfänger ist entweder direkt in der Lage aufzunehmen oder das Mikrofon ist in der Lage aufzunehmen oder es geht direkt in das Device, mit dem gefilmt wird. Sei es jetzt ein Smartphone oder eine Kamera oder was auch immer. Und diese Mikrofone lassen sich, weil sie eben an ihr Case senden, die sind im Grunde aufgebaut wie, wo habe ich sie? Hier. Die sind im Grunde aufgebaut wie AirPods, wenn man sich so vorstellen will. Das heißt, ihr habt einerseits, da steht by the way auch mein Name drauf, das finde ich sehr cute. Ich halte es mal ein bisschen näher in die Kamera. So, du hast dann hier so ein Gehäuse und in dem Gehäuse hast du dann zwei Mikrofone drin, ne? Hier so rechts und links. Und die kannst du dann quasi da rausnehmen. Die werden in diesem Gehäuse jederzeit aufgeladen. Nimmst du eins raus, steckst es dir an und das sendet eben einerseits dann, also es nimmt innerhalb des Mikrofons lokal auf, aber es sendet auch das empfangene Signal an das Gehäuse. Und das Gehäuse hat Klinkeausgänge. Das heißt, du kannst da rangehen, du kannst da ein Kabel ranstecken als Out und das könntest du zum Beispiel in das Go XLR führen, denn das Go XLR hat ja nicht nur einen XLR-Eingang, sondern es hat eben auch Klinke-Line-In und darüber könnte man das dann machen. Ich habe mir schon angeschaut, Go XLR mit dem Line-In, da hast du teilweise echt Probleme mit Rauschen, das heißt, man bräuchte eventuell noch einen Ground-Loop-Isolator und all so ein Scheiß. Viel zu technisch jetzt an dieser Stelle. Aber das wäre so die Idee, die ich hätte, um hier mit kabellosem Mikrofon zu arbeiten, was dann notwendig wäre für mich, wenn ich zum Beispiel hier durch den Raum renne und irgendwas hole oder eventuell dann doch mal einen Küchenstream machen wollen würde oder irgendwas anderes, was innerhalb der Wohnung passiert, wo man dann quasi kabelloses Mic braucht, was trotzdem aber hier über den Rechner passiert, mit dem GoXLR trotzdem abgestimmt wird etc. Das sind so die Ideen, was das angeht. Und wo wir beim GoXLR sind, da merke ich gerade, wie meine Pläne mit dem DJI-Mic zerbrechen, wenn ich das doch jemals austauschen sollte. Aber ich denke auch darüber nach, das GoXLR auszutauschen. Ich liebe das Device, absolut. Mein Problem ist bloß, die Firma hat gesagt, dass sie quasi die Software einstellen. Also da wird niemand mehr großartig dran weiterentwickeln. Entsprechend ist das Problem, dass das Ding eventuell irgendwann inkompatibel wird oder von der Community weiterentwickelt wird. Who knows? Aber tendenziell ist das kein wirklich verlässliches Gerät mehr, wenn man jetzt an zukünftige Windows-Updates denkt, an irgendwelche Inkompatibilitäten, weil TC Helicon, heißen sie, glaube ich, die werden da in Zukunft scheinbar keine großen Updates mehr fahren. Das Ding ist offiziell ad acta gelegt. Was sehr interessant ist, weil sie vor einer Weile erst nochmal das Gerät rausgehauen haben mit einer neuen Farbe. Man kann es jetzt auch in weiß kaufen. Cool. I guess, direkt nach der Aussage, ach, by the way, wir haben da ganz viele Leute entlassen und es wird nicht weiterentwickelt. I don't know, wer da im Marketing so verschissen hat, aber egal. Entsprechend habe ich halt so leicht das Gefühl, dass dieses Gerät in Zukunft nicht mehr so verlässlich sein wird, wie es früher war. Und deswegen muss ich darüber nachdenken, eventuell ein neues XLR-Interface zu holen, weil ich ja dieses Mikrofon habe, was ja ein XLR-Mikrofon ist. Ich glaube, alle Shotgun-Mics, die ich bis jetzt finden konnte, sind XLR. Das heißt, du brauchst irgendeine Sorte von Interface. Und da ich Elgato relativ doll mag, abgesehen von dieser Kamera, mit der ich echt meine Probleme habe, wäre es dann wahrscheinlich das Wave XLR, also im Grunde dieser kleine komische Kasten, wo im Hintergrund nur ein XLR-Kabel reinläuft und dann war's. Und ihr so einen Regler-Knob habt, um dann Lautstärke, also den Gain von dem Ding einzustellen. Im Hintergrund habt ihr dann die Wave XLR Software oder die Wave Link Software, so heißt die, wo ihr gerade im Grunde alles machen könnt, was ein Go XLR auch machen kann und teilweise noch mehr, weil du mehr virtuelle Fader hast. Aber das wäre so mein Ausweich-Notfallplan, wenn dieses Ding hier aus irgendeinem Grund irgendwann nicht mehr unterstützt wird und einfach nur noch ein Brick ist. Das wäre halt Pain. Ich mag das Gerät eigentlich wirklich sehr gerne, aber es ist leider einfach wirklich nicht mehr zukunftssicher und ich kann es heute auch nicht mehr guten Gewissens empfehlen. Wo wir dann auch gerade noch bei meinem letzten Punkt der Audiokategorie angekommen wären, diese Kopfhörer. Ich meine, bei mir ist es gefühlt so viel Wireless drin, was Spike niemals machen würde. Deswegen finde ich unsere Gegensätze immer so lustig. Aber diese Kopfhörer, auch liebe die Teile, auch mittlerweile sehr veraltet. Sind die SteelSeries Arctic Pro Wireless oder wie auch immer die heißen. Und davon gibt es eben ein neues Nachfolgergerät, die Nova Pro Wireless, die unter anderem Sachen haben, die diese hier missen. Nämlich, wenn ich hier die Akkus austauschen muss, weil die kommen mit wieder aufladbaren Akkus und ihr habt eine Base Station, ihr könnt ja jemanden Akku rausnehmen. Ich meine, man kann es hier vielleicht sogar sehen, ich kann hier die Seite abnehmen und da sieht man jetzt den Akku drin. Den kann ich dann jederzeit austauschen. Das heißt, dieses kabellose Headset, was ja normalerweise das Problem ist von kabellosen Geräten, die irgendwann alle gehen, das hier geht nie alle. Solange ihr immer daran denkt, den leeren Akku in die Base Station zu packen zum Aufladen, wird euch das Ding nie im Stich lassen. Aber ihr müsst es dafür jederzeit ausmachen. Das heißt, es gab schon häufiger Situationen im Stream, wo ich mit einem Core-Partner da stand und dachte mir, cool, mein Headset zeigt mir unten an, es ist gleich alle. Ich muss jetzt mein Headset ausschalten, die Akkus tauschen und wieder einschalten. Der ganze Prozess dauert maximal eine Minute, aber in der Minute bist du taub. Also wenn irgendwas passiert, kriegst du es nicht mit. Die neuen Geräte haben eine sogenannte Hot-Swap-Funktionalität. Das heißt, sie haben noch kurze Restladungen drin, während ihr den Akku tauscht, sodass sie nicht ausgehen. Das ist sehr cool. Sie haben Active Noise Cancelling. Noch sehr viel cooler. Ich liebe Noise Cancelling. Gerade hier, weil es ist doch hier im Hof schon mal sehr laut, gerade tagsüber. Da bin ich sehr froh darüber, wenn ich arbeite, dass ich Noise Cancelling Kopfhörer habe. Und das wäre dann so quasi mein Traumprodukt, was ich an meinem MacBook benutzen kann, wenn ich arbeite, was ich am Windows-Rechner benutzen kann, wenn ich streame oder Podcast aufnehme oder einfach nur vor mich hin existiere und eben mit den anderen Features noch daherkommt. Das ist so meine Audiokategorie, sehr viel Wireless, sehr viel auf Optimierung getrimmt. Bin gespannt, was du da alles noch uns an den Kopf wirfst.
Ja, also tatsächlich habe ich auch was Funktechnisches drinne. Man mag es kaum glauben, aber das hat tatsächlich einen Grund, auf den ich gleich zukomme. Erstmal, ganz klar, würde ich mir noch ein zweites SM7B holen. Ich bin mit diesem Mikrofon absolut zufrieden. Ich hatte vorher das Procaster ebenfalls, was Patsy benutzt, wer die ersten Folgen gesehen hat. Wird es definitiv mitbekommen haben oder wer die Streams gesehen hat. Und alleine schon der Change des Mikrofons, ohne irgendwas umgestellt zu haben, war ein Qualitätsboost. Wesentlich wärmerer Klang, wesentlich direkterer Klang, wesentlich weniger Störgeräusche. Außerhalb der PC, da kann ich nichts gegen machen, weil der Radiator ist tatsächlich so ein bisschen überfordert mit dem System. Aber das liegt am Gehäuse. Dementsprechend halt noch einmal das SM7B. Dann aber, und in doppelter Ausführung, weil auch irgendwann, wenn eine neue Wohnung da ist, Kochstreams geplant sind, und ich natürlich keine Lust habe, diesen Kasten dann an meiner Küchenplatte festzuschrauben und ich das Ganze wesentlich komfortabler haben möchte, gibt es in doppelter Ausführung, für den Fall, dass meine Frau mitkochen möchte und dabei ist, oder zum Beispiel irgendwann mal Endgegner Cooking startet, was wir auch noch mal vorhaben, da hatten wir ja auch noch ein Rezept, wobei ich für mich dann noch gucken muss, ob man das aufgrund meiner Ernährungsumstellung, ob das dann vegetarisch, vegan oder halt mit Fleisch wird. Da muss man sich dann am passenden Zeitpunkt noch drüber austauschen. Aber deswegen die Sennheiser HSP4. Das sind Moderatorenmikrofone. Ihr kennt die Dinger, zum Beispiel die Rocket Beans benutzen diese sehr gerne in verschiedensten Ausführungen. Das sind diese mit den Bügeln, die dann dieses kleine Kondensatormikrofon haben. Und ja, dieses kleine Mikrofon-Ding da, was neben dem Mund rumwibbelt, ist auch ein kleines Kondensatormikrofon. Funktioniert über Mini-XLR, würde dann in eine DJI-Funkstrecke gehen, die ebenfalls über diese Mini-XLR verfügt, aber quasi auch ähnlich aufgebaut sind wie das, was Patsy rausgesucht hat. Also ich könnte theoretisch auch direkt mit denen aufnehmen. Die haben diesen kleinen Aufsatz mit ihrem Böpsel. Das Mikrofon ist abnehmbar. Die Funkstrecke sind auch zwei kleine Empfänger. Die sind zu groß. Also ich habe mir die Dinger angeguckt. Sorry, dass die Qualität ist gerade gewechselt. Das wäre jetzt mit diesem Mikrofon nicht passiert. Die Empfänger sind so groß wie halt so eine Box, wie ihr das kennt von euren Earbuds. Die haben einen Clip dran. Das macht ihr euch irgendwo dran. Dann das Kabel unterm T-Shirt lang. Und dann ist alles clean. Ihr könnt euch bewegen, wie ihr wollt, und ihr habt immer denselben Klang und könnt euch dementsprechend frei bewegen. Und die Dinger funktionieren super gut im Live-Betrieb. Denn das habe ich bei Nerdstar schon erlebt im Live-Betrieb. Da habe ich nämlich die Geräte schon benutzen dürfen, während ich mal zu Gast in so einer Sendung war. Das war halt richtig, richtig geil. Und das muss man DJI lassen, da sind sie halt wirklich gut annähernd latenzfrei. Das ist halt wirklich. Und ich bin halt jemand, ich mag Probleme mit Latenzen nicht. Deswegen kommen für mich zum Beispiel, wie Patsy das hat, Wireless-Kopfhörer nicht in Frage, da sie natürlich zwangsläufig, obwohl das immer weniger wird, umso weiter Bluetooth vorschreitet oder andere Technologien, die es mittlerweile gibt, umso geringer wird die Latenz, aber sie ist halt noch da und für mich wäre sie halt spürbar, wenn ich zum Beispiel Maus drücke und dann kommt der Schuss erst ein paar Millisekunden später. Manche würden sich denken, pff, das fällt überhaupt nicht auf. Leicht audiophil, also ich merke das sowieso. Dementsprechend habe ich mich entschieden, ich bin mittlerweile ein großer Fan, weil ich diesen cleanen Look einfach mag und nicht mehr diese dicken Dinge auf den Ohren habe. Und gerade im Sommer ist es sehr angenehm, wenn die Ohren frei sind, weil man glaubt gar nicht, wie viel Hitze Ohren produzieren können. Habe ich Monitore. Das sind eigentlich Kopfhörer aus dem Gesangsbereich. Und ich habe mir das Basic-Modell geholt von Shure und würde dann aufsteigen auf das SE535CL. Das ist die teurere Variante. Die hat ein bisschen mehr Bass-Boost, also auch super gut zum Musik hören dementsprechend und hat einfach nochmal ein klareres Klangbild. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen. Ich nehme sie mal ganz kurz raus. Eine Seite geht ja. Und ein Vorteil, den diese Dinger haben, wenn man sich denkt, ja, es ist so ein friemeliges Kabel, ne? Hoppla. komplett magnetgesteuert. Das hier, das ist dieser komplette Aufbau, den ihr normalerweise in einem Headset habt. Die sind in einem Headset auch nicht sehr, sehr viel größer, tatsächlich. Kosten als Einzelteil nicht viel, super gut austauschbar, sitzen super gut im Ohr und möchte ich auf jeden Fall nicht mehr missen. Das ist schon mal ganz geil. Aber die dann noch in bessere Ausführung und das ist das Geile auch da dran. Die sind voll kompatibel zum Anschließen an halt zum Beispiel die Funkstrecke, dass man dann auch ein direktes In-Ear-Monitoring hat, weil das ist ja auch ganz wichtig. Man will ja nicht nur aufnehmen, man will ja auch wissen, wie man klingt. Für mich wären zum Beispiel diese Ansteckmikrofone, die Pates, die hat nichts, die er sich geplant hat, weil Bart raschel, ist sehr unangenehm. Dementsprechend wäre das halt meine Lösung. Und dadurch, dass ich zum Beispiel, wenn ich im Videoschnitt oder sonst irgendwas bin, keine Lust habe, diese Proppen im Ohr zu haben, sondern ein allgemeineres Klangbild haben will und vielleicht auch allgemein, wenn ich mal abends sowas genießen möchte, mal einen Film schauen oder sonst irgendwas, habe ich mir noch von Soundblaster das Katana rausgesucht, das V2X. Das ist eine spezielle Soundbar mit Woofer, die einen unglaublich geilen Klang bietet. Und das ist einfach nur eine kleine, schmale Leiste. Die sieht wirklich zierlich aus. Die ist, glaube ich, so hoch. Passt also genau vor den Monitor, nimmt dann keinen Platz weg, stört optisch nicht. Und mit der hat man dann einfach nur einen super Klang. Dann könnte ich hier sitzen, den Podcast zum Beispiel schneiden und hätte den Klang dann halt sehr frontal, ohne dass ich halt die Kopfhörer drin haben muss und hören kann zum Beispiel, wenn meine Frau mich ruft. Denn die Dinger sind, auch wenn du sagst, das ist ein offenes System mit den Kopfhörern, mit den Ohrstöpseln, die ich drin habe, das Ding ist unglaublich geschlossen. Also ich würde jetzt nicht mitkriegen, wenn es in der Küche quasi eine Explosion geben würde. So gut dichten diese Dinger ab. Da wäre das schon ganz geil. Aber ja, tatsächlich ein bisschen Funk, gerade für Koch- und Backstreams, sehr, sehr geil. Dementsprechend dann auch die Sony Alpha, weil mit dem passenden Gedöns lässt die sich auch super per Funk steuern. Fügt sich zusammen, denn Kochstreams sind definitiv geplant.
Eine Sache, die du jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt hast, ist deine neue Audiolösung, ne?
Stimmt. Irgendwo muss das Ganze ja angeschlossen werden. Und mein GoXLR, ich habe das GoXLR Mini, gibt langsam den Geist auf. Würde ich es jetzt berühren, würdet ihr einfach nur ein lautes Knacken und ein Knirschen und dann ein Rauschen hören und dann wäre Feierabend für die nächsten 10 Minuten mit mir, bis ich das Ding wieder zum Laufen bekommen habe. Dementsprechend wäre in meinem Fall von Rode das Rodecaster Pro 2, also der dicke Oschi, die Wahl, denn hatte Pelzi mich gefragt, wozu brauchst du mehr als zwei XLR-Anschlüsse, zwei Mikrofone und die Funkstrecke, die ich rausgesucht habe, läuft in dem Fall nicht über 3,5 mm Klinke, sondern die läuft über einen XLR-Anschluss. Die hat einen XLR-Adapter, das Ding klickst du hinten rein und darüber läuft das und so. Und dann ist einer frei und ich habe irgendwann vor, auch wieder ein bisschen Musik aufzunehmen. Das heißt, ich brauche ein XLR auf 3,25 mm Klinke, damit ich meine Gitarren anschließen kann. Und dementsprechend passt das dann auch wieder, dass ich vier XLR-Anschlüsse habe. Dann brauche ich nicht immer rumstecken, weil Verschleiß an den Geräten, gerade die XLR-Anschlüsse sind, wie ich leider feststellen musste, hochgradig, pingelig. und reagieren sehr, sehr ungünstig auf Verschleiß.
Ich glaube, du bräuchtest gar keinen Adapter. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das Rodecaster Pro tatsächlich mit diesen Kombi-Anschlüssen hinten versehen, also Instrument und XLR. Das heißt, du könntest da quasi in die Mitte, wo beim XLR normalerweise nichts ist, könntest du einfach die fette Klinke reinstecken und es würde funktionieren. Kann ich mich aber auch irren, deswegen darauf keine Garantie. Aber damit haben wir die Audio-Kategorie auch hinter uns gelassen und begeben uns in normalerweise meine Lieblingskategorie. Weil das aber meine Lieblingskategorie ist, habe ich davon schon so viel gekauft und deswegen ist sie bei mir relativ dünn. Deswegen würde ich da ganz schnell rüberhüpfen und zwar ist das die Kategorie Gadgets. Und wie gesagt, ich besitze davon schon relativ viele. Ich meine, ich habe das komische Fußpedal von Elgato, ich habe das Stream Deck XL hier rumstehen. Ich habe theoretisch auch die Mobile-App und so weiter und so fort. Also der Tisch hier ist relativ gadgetlastig. Entsprechend steht aber noch ein weiteres Stream Deck drauf, eins, was ich noch nicht habe. Und eins, was dann mit meiner neuen Audiolösung zusammen funktionieren würde, nämlich dem Wave XLR, das Stream Deck Plus. Und die Frage ist jetzt, warum brauchst du noch ein Stream Deck? Bist du wirklich, hast du den Verstand verloren? Bist du irgendwie Elgato-Jünger? Ja, auch. Aber Stream Deck Plus kommt mit einer interessanten Neuerung daher und das sind die Drehknöpfe. Und wer schon mal mit Audio gearbeitet hat und weiß, wie ein Stream Deck funktioniert, der will nicht virtuelle Fader auf einem Stream Deck mit einzelnen Button-Pushes von einem Stream Deck in bestimmten vordefinierten Intervallen nach oben und nach unten schieben. Das ist super uncomfy, es ist super unresponsive. Entsprechend, wenn ich eine neue Lösung bräuchte, um mein Audio zu steuern, und es wäre dann quasi die Systemlösung von Elgato, dann brauche ich in Anführungszeichen ein Stream Deck Plus mit den Buttons, mit den Fadern, damit ich eben einen vernünftigen, smoothen Übergang hinkriegen kann und im Zweifel damit dann auch sowas machen kann wie bei Press auf den Knob, dass man dann direkt die Source mutet und so weiter und so fort. Also im Grunde das Verhalten von den Fadern und den Mute-Buttons vom Go XLR nur in leicht anderer und vor allem kleinerer Form. Und praktischerweise kriegt man dann, weil es ein Stream Deck ist, nicht nur die vier Knobs, sondern natürlich darüber auch nochmal Tasten. Über den Knobs ist eine LCD-Leiste drin, über die man dann einerseits die Seiten so durchswitchen kann. Also ihr könnt verschiedene Seiten definieren und könnt dann durchswitchen und dann verschiedene Verhalten an die Knöpfe ranlegen. Aber entsprechend wäre das dann meine Lösung, die zusammenspielt mit dem Audio.
Da fällt mir noch was ein. Man hat ja nur, also die Stream Decks laufen ja alle über USB. Man hat ja nur begrenzt Anschlüsse am PC. Bei mir sind es hinten 6. Oder beziehungsweise es sind 8. Bei Maus und Tastatur, wenn man die noch zählt. Die sind bei mir aber alle belegt. Das ist jetzt das Problem. Bei mir in den Gadgets steht auch noch einiges und es ist alles mit USB. Dementsprechend bin ich noch am Überlegen, ob ich mir eine USB-Matrix irgendwann hole, die dann wirklich nur übereingeht, weil USB 3.0 kriegt alles latenzfrei hin. Also ihr könntet da eure komplette Peripherie und alles anschließen über einen einzigen USB 3. Die würden auch alle voneinander unterschiedlich erkannt werden, ohne Probleme. Und ihr hättet keinerlei Probleme. Aber damit die Dinger funktionieren, brauchst du dann halt wieder einen Steckdosenplatz, weil die brauchen ja ihre Stromversorgung. Das würde über einen nicht funktionieren. Aber die Frage jetzt, hast du da schon irgendwas? Weil dein ganzer Tisch steht voller Gadgets. Und irgendwann sind ja auch deine USB-Ports am PC belegt.
Die sind schon alle voll. Also es ist ein einziger Port noch frei und der ist auch nur frei, weil der einen Wackelkontakt hat aus irgendeinem Grund. Ich habe hier schon einen USB-Switcher sogar, weil ich manche Devices habe, die ich einerseits am Windows-PC und andererseits am MacBook nutzen will. Deswegen habe ich hier einen tatsächlich auch mit Strom verstärkten, also der steckt in der Steckdose mit Strom verstärkten Switch, womit ich 4 Devices handeln kann, die dann eben hin und her springen. Das ist einerseits wichtig für die Maus, die du erwähnt hast, logischerweise. Ich will nicht 2 Mäuse hier auf dem Tisch stehen haben. Die Tastatur, die ich habe, ist zum Glück einerseits Kabel, aber auch eben Wireless. Das Stream Deck geht darüber und die Webcam, diese hier, die unter der anderen Webcam ist. Und ja, ich habe 2 Webcams, weil ich nicht eingesehen habe, die andere wegzuschmeißen. Aber das ist so die Lösung, die ich aktuell habe. In Zukunft, wenn noch mehr kommen sollte, klar, muss ich auch entweder mir ein neues Mainboard holen, was mehr USB-Plätze hat. Da habe ich lustigerweise ein kleiner Ausrutscher mal so nebenbei. Ich habe gesehen, es gibt mittlerweile Content-Creator-Mainboards, die einfach, keine Ahnung, 10, 12, 15 USB-Stecker hinten dran haben. Also Steckplätze. Ich meine, ja, in einer Zeit, wo wir immer mehr Gadgets an unseren Rechner anschließen, ist das wahrscheinlich gar nicht so fehlgeleitet. Da muss man halt nur gucken, ob das Board das dann auch wirklich verkraftet und es nicht einfach nur irgendwie so von einem Typen dran gelötet ist, einmal kurz drüber gesprayt mit irgendeiner Gamerfarbe und jetzt guck mal hier, geil, das neue Mainboard. Aber das ist so das, wo ich auch struggle mit, ja. USB-Plätze sind kostbares Gut und das geht mir langsam aus.
Ja, also wie gesagt, bei mir ist schon alles belegt. Tatsächlich alle 6 Ports, die ich hinten habe, Maus und Tastatur lasse ich jetzt mal außen vor. Das sind eigene, ich muss sogar, wenn ich meine BIOS-Updates mache, muss ich meine Kamera abziehen, weil die genau über diesen Port läuft. Das ist dann immer super, wenn ich da den USB-Stick dann reinfriemeln muss. Wenigstens komme ich relativ gut an das System dran, seitdem er jetzt als Desktop wirklich fungiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen PC auf den Tisch stellen werde. Aber seitdem ist es auch leiser, weil die Störgeräusche vom Boden irgendwie wesentlich mehr aufgewirbelt haben. Der sitzt nicht mehr so zu. Ja, bei mir ist es wesentlich gadgetlastiger, weil ich halt noch nicht so viele Gadgets habe. Ich habe halt mein Go XLR, was man theoretisch als Gadget zählen könnte. Das Rodecaster Pro 2 könnte man auch so teilweise als Gadget mit geltend machen, weil es hat ja nicht nur seine 5 Fader, die man auch noch umwechseln kann. Hat man Knöpfe und allem drum und dran, wo man dann verschiedene Quellen dann noch einzeln steuern kann. Sondern es ist ja auch noch so ein leichtes so ein kleines Chaos-Pad mit bei, wo man auch noch verschiedene Sachen drauflegen kann, sei es Audiofunktion oder verschiedene Setups und solche Sachen. Dementsprechend kann man das, denke ich mal, in beide Sachen passen. Aber bei mir geht's erstmal los, weil mir das Stream Deck MK2 zu klein ist mittlerweile. Das Stream Deck XL, das ist definitiv bei mir auf dem Plan. Und ich werde wahrscheinlich trotzdem noch das MK2 benötigen, weil ich halt so viele Sachen habe, die ich damit steuern möchte und plane. Und das muss halt alles am besten auf einer Seite sein, dass ich nicht noch irgendwie so 10 Seiten durchswitchen muss. Weil ich habe hier 15 Buttons. Das ist halt unglaublich anstrengend, dass ich für manche Sachen so 2-3 Seiten umblättern muss. Dementsprechend das große Stream Deck. Dann kommt dazu, weil wir hier auch viel mit dem Videoschnitt machen und wir derzeit mit DaVinci arbeiten und Editing mit Maus und Tastatur, wenn man sich die Keybinds nicht gerade mega umsetzen will und das geht einmal auf den Keks irgendwann. Dazu die passende Mini-Tastatur. Das ist so, wie heißt das Ding nochmal? Der DaVinci Speed Editor. Das ist im Grunde genommen so ein kleines Mini-Keyboard. Da ist ein Regler dran, dass man durch die Frames quasi schneller durchgehen kann, was wir so mit doppelter Geschwindigkeit normalerweise beim Schnitt machen. Dann drehe ich das Ding einfach mal und komme an die passenden Punkte, kann damit dann direkt den Schnitt und einem drum und dran machen, ne? Dreht man passende Stelle, drückt den Knopf, Cut, dreht ein bisschen weiter, drückt den nächsten Knopf, hat dann seine Auswahlknöpfe und einem drum und dran. Und man kann mit diesem kleinen Gerät quasi den kompletten Schnitt machen. Farbbearbeitung ginge theoretisch damit auch, aber das wäre dann halt viel zu viel. Schnitt reicht schon, um das halt wirklich zu optimieren, die Arbeit. Dementsprechend dann. Dann, dadurch, dass ich jetzt Besitzer bin von Clip Studio Paint und mich so ein bisschen am digitalen Zeichnen versuchen möchte, gerade auch, weil ich an meiner eigenen Kollektion so ein bisschen arbeite, ist da einiges in Planung und ich möchte möglichst vieles selber machen, aber auch mit anderen Creators zusammenarbeiten, aber so könnte ich dann zum Beispiel beigehen und rudimentär aufzeichnen in meiner schlechten Qualität, was ich ungefähr haben möchte, könnte das einem Creator vorlegen und sagen, das ist das, was ich mir ungefähr stilistisch vorgestellt habe, und die Infos noch dazu. Und so könnten wahrscheinlich Artists noch detaillierter auf meine Bedürfnisse eingehen und quasi schneller die Sachen dann fertig machen, wenn ich dann auch die rudimentären Fähigkeiten hätte. Und als kleines Gadget und weil ich nicht viel rauskomme, tatsächlich ein sogenanntes Walking Pad. Was ist das jetzt schon wieder? Im Grunde genommen ist das ein zusammenklappbares Laufband, was man unterm Schreibtisch aufbauen kann und dann kann man fröhlich durch die Gegend latschen mit verschiedenen Geschwindigkeiten bis 6 km/h, also schnelles Gehen, Sprinten und sowas ist sowieso nicht geeignet bei den kleinen Geräten, die würden mit dem Gewicht gar nicht klarkommen. Aber daraus könnte man zum Beispiel dann auch so ein kleines Gadget für einen Stream machen, so nach dem Motto, gehe mal 10 Minuten und dann die Geschwindigkeit wählen zwischen den 4 oder ich glaube 3 und 6 km/h. Das würde ich ganz cool finden, weil das Ding ist schnell aufgebaut. Einfach klack und dann steht das und dann kann man direkt loslegen. Und das ist dann meine Gadget-Ecke.
Weißt du was? Ich glaube, weil ich das ja auch vorhatte, mir das zu holen, ist aber komplett vergessen, also nicht genau das Gleiche, aber ich nehme jetzt mal genau das Gleiche, auch vorhatte, mir zu holen, ist nur komplett vergessen hatte, schreibe ich mir jetzt auch mal dieses Walking Pad auf. Ich meine, diese Listen sind einerseits natürlich für die Folgenplanung heute, andererseits aber halt auch, ich meine, sie steht jetzt schon und stehen schon Preise da, also könnte man sie halt auch weiterhin einfach als Einkaufsliste benutzen. Und sollte mein neuer Tisch, der jetzt, ne, kleines Foreshadowing, der kommt noch, mein neuer Tisch dann hier sein, dann wäre so ein Ding auch genau für mich das Richtige, weil auch ich bin durch mein Hobby und meinen Beruf an diesen oder welchen Schreibtisch auch immer gebunden und komme nicht dazu, vernünftig irgendwie Sport zu machen, zu laufen, was auch immer. Entsprechend wäre das für mich auch eine richtig gute Lösung. Habe ich mir einfach mal von dir geklaut. Hatte ich nämlich komplett vergessen. Es bringt uns aber auch wirklich schon wieder in die direkte nächste Kategorie, wo wir gerade bei PCs waren und von unseren Problemen damit, dass uns die Plätze ausgehen. Dieses Gerät sorgt dann letztendlich komplett dafür, dass ich Platz im PC verliere und ein neues Gehäuse kaufen müsste, was jetzt hier nicht mehr draufsteht. Aber wir sind in der Kategorie PC-Parts und da habe ich mir aufgeschrieben, die GeForce RTX 4090, einfach bloß, weil es das heftigste ist von Nvidia, was du aktuell kriegen kannst. Was nicht heißt, dass das für mein System das Beste ist oder so, oder ich mich großartig damit beschäftigt habe, was ich denn jetzt genau brauche. Ich müsste theoretisch auch eine neue CPU aufschreiben, weil auch da habe ich gerade, zumindest stelle ich da fest, dass meine CPU so ein bisschen mein Bottleneck ist. Oder müsste man auch sich wahrscheinlich eine neue Kühlung überlegen etc. Also eigentlich müsste der PC-Part-Teil bei mir wesentlich länger sein. Ich habe jetzt aber in erster Linie nur die Grafikkarte aufgeschrieben, weil mein Stream hauptsächlich über meine Grafikkarte funktioniert, also das Encoding funktioniert darüber, die Aufnahme wird darüber gemacht und das Spiel muss dann ja noch irgendwo dargestellt werden, weswegen ich aktuell das Problem habe, wenn ich ein Spiel spiele, was ein bisschen grafikhungriger ist, was ich nicht großartig runterstellen kann oder will, dass ich dann in Encoding-Error laufe und entsprechend dann die Aufnahme und der Stream darunter leiden. Also mehr Headroom gleich besser. Und ich meine, wenn die 4090 eins hat, dann mehr Headroom. Das Ding ist ein Biest von einer Grafikkarte, absolut unhandlich, aber es hat halt auf jeden Fall wesentlich mehr Power als die Karte, die ich drin habe. Und ich habe schon eine 30er-Serie drin. Aber das ist dann nochmal ein gehöriger Sprung. Ist aber entsprechend auch verflucht teuer. Mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich den Preis davon nachgeschlagen habe. Das ist lächerlich. Aber ja, also wie gesagt, das ist als einziges, was bei mir bei den PC-Parts draufsteht. Da müsste an sich oder könnte an sich noch so viel mehr drauf sein, aber ich habe mich jetzt einfach mal darauf beschränkt, weil ich auch gar nicht wüsste, was ich denn zum Beispiel bei den CPUs oder sowas wählen sollte oder müsste. Ist nicht meine Welt, ist nicht mein Bereich. Das ist der Part von Gadgeting und Streaming, wo ich komplett raus bin, obwohl es ein sehr großer Teil des Ganzen ist, ein vernünftiges PC-Setup zusammenzustellen, was rund läuft und keine Probleme macht und auf deine Ansprüche angestellt ist. Can't be bothered, ist gar nicht meins. Deswegen, Grafikkarte steht drauf. Rest findet man dann raus, I guess, im Laufe des ganzen Projekts.
Also theoretisch müsste ich auch neues Case, neues Netzteil und allem drum und dran haben. Ich habe jetzt nur zwei Sachen tatsächlich im PC-Bereich drin, weil andere Sachen sind geplant. Die habe ich jetzt noch nicht aufgeführt, weil das momentan keine hohe Priorität hat. Bei mir ist es, ich habe einen Ryzen drin, einen Ryzen 7, eine der immer noch aktuellsten und stärksten CPUs, die AMD rausgehauen hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher genau das war, den ich habe, 6700, 6900, irgendwas so um den Dreh. Also doch noch einen recht starker, also für jetzt ausreichend auf jeden Fall. Und weil ich bei All AMD bleibe tatsächlich, hätte ich vor ein paar Jahren niemals gedacht, als jemand, der mit Intel groß geworden ist quasi und aus mal AMD genommen und Ärger damit hatte, wäre es bei mir die Radeon RX 7900X. TX, die kommt ungefähr etwas stärker zu Rande als eine 4080. Kostet dann aber auch mal eben gute 400 Euro weniger als das Gerät, was sich Pelzi rausgesucht hat. Hat auch genug Headroom, denn Unterschied zu Pelzi, Pelzi encodet über die GPU, ich encodiere über die CPU, weil meine CPU sich sonst denkt, ich habe ja nichts zu tun. Dementsprechend ist es für mich besser da. Und meine Grafikkarte, die halt derzeit drin ist, ist die 6700 XTX Gaming X oder wie sie heißt. Die ist halt etwas stärker als eine 2080. Also stärker als meine 2080 Pro, die ich vorher drin hatte. Es ist eine Steigerung, aber auch da ist natürlich irgendwann Bottlenecking angesagt. Ich merke es jetzt gerade bei Starfield schon so ein bisschen, wenn ich da über die Qualität über Scaling gehe von 75%, dann sagt sie 100% Auslastung, ich mache jetzt einfach nichts mehr und mate die ganze Zeit, Encoder ist überlastet, bitte stell deine Einstellungen runter. Und ich habe keine Lust, dass mir das crasht, weil dann ist die Aufnahme abgebrochen, wir nehmen ein MKV aus, das ist, dementsprechend ist der Container wenigstens dann noch abgeschlossen, das macht es nicht, aber das sind die beiden Sachen, die bei mir drinstehen, beziehungsweise die zweite Sache ist ein anderes Case von Fantex, das NV7, ist tatsächlich ein reines Desktop-Case mit Fokus auf Wasserkühlung, denn eine richtig gut zusammengesetzte Wasserkühlung verbraucht weniger Strom, wenn sie gut aufgebaut ist, als der Blockkühler, ist mir aufgefallen. Und das System ist nochmal um einiges leiser. Und dementsprechend, dieses Gehäuse ist passend darauf ausgelegt, weil ich dann auch beigehe und die GPU wasserkühlen werde. Also ein richtig schönes Silent-System, was dann auch noch einigermaßen gut aussieht, falls man das mal sehen möchte.
Um mal so ein bisschen mit unserem Pattern zu brechen, magst du gleich mit dem nächsten Punkt weitermachen?
Klar, das wäre der Punkt Beleuchtung. Da habe ich ja auch einen ganz kleinen Ticken mehr tatsächlich drinne stehen. Und es ist alles von Elgato. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Auch ich habe mich immer vorgesträubt. Aber Elgato ist quasi das Apple des Streamings. Und ich bin voll in dem Kosmos drinne. Dementsprechend ist es bei mir ein zweites Keylight. Das Keylight wunderbar, was mich hier schon ausleuchtet, ist schon da. Hier ist halt noch so eine blöde Bürolampe mit LED, die nicht so ganz funktioniert. Dementsprechend ein zweites Keylight. Dann zum optimalen Ausleuchten, weil man sagt ja immer, drei Achsen ist so das Optimum. Eine, die einen direkt anleuchtet, eine, die an einem vorbeileuchtet und eine, die noch von oben kommt, um das da zu terminieren, was hinter mir zu sehen ist, dieser blöde Schatten. Dementsprechend käme dann noch ein Keylight R hinzu, was dann so schön hinter dem Monitor aufgestellt ist und leicht von oben an mich, damit ihr auch schön seht, wie dünn mein Haar ist. Und weil ich das Ganze hier so ein bisschen dynamischer gestalten möchte und auch ein bisschen den Hintergrund beleuchtet haben möchte, habe ich mich dann noch für die Elgato Light Stripes entschieden. Wobei ich da wahrscheinlich noch einen Silikonschlauch zuholen würde, den habe ich jetzt nicht mit aufgeführt, damit das Licht so ein bisschen diffus gehalten ist. Weil wer diese LED-Bänder kennt, weiß, da ist dann alle paar Zentimeter ist dann so ein LED-Dot aufgebraucht. Und wenn man die angebracht hat, zum Beispiel hier an der Wand, ich habe ja hier diesen weißen Streifen, und wenn ich die da angebracht habe, dann würde man diese Punkte immer an den einzelnen Stellen sehen. Das sieht kacke aus. Dementsprechend wäre dann halt die Lösung, halt diesen Silikonschlauch zu nehmen, den anzubringen, und da kann man dann die wunderbar reinpacken, dass man hier so ein schönes Ambient hat, weil für hier hinten sind Displays geplant, tatsächlich mein Logo und das Endgegner-Logo als Display. Wird definitiv kommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und wahlweise, weil ich manchmal wieder Bock habe, einfach weniger Platz in dem Spiel einzunehmen, beziehungsweise eventuell sogar mehr Platz einnehmen zu wollen, ohne dass man halt dieses Ganze drumherum hat, überlege ich wieder, einen Greenscreen ab und zu mitzuholen als zwei Lösungen. Wenn ich mal außerhalb des Raums das aufnehme und ich brauche Greenscreen, den Greenscreen XL von Elgato, der hat 2 Meter Schlagmichtot in der Breite, der normale hat halt 1,40 Meter. Das ist halt, wenn er hinter mir steht, so ein Bereich, der quasi dann ausgekeyt werden kann. Das ist nicht sonderlich viel. Bewegungsspielraum ist da nicht wirklich gegeben. Und den würde ich wohl eher hier verwenden, ist der Greenscreen MT. Der wird an der Wand montiert und ich kann ihn dann einfach runterlassen. Und wenn ich ein bisschen Spielerei mit reinbringen würde, dann könnte ich das sogar automatisiert machen lassen. Per Knopfdruck würde ich einen Motor anbringen und dann fährt er den Greenscreen einfach runter. Aber das ist bei mir die Beleuchtungsecke sehr vollgeproppt, sehr viel Spielerei. Aber ich denke mal, das könnte richtig cool werden.
Ja, meine Beleuchtungsecke ist im Grunde schon relativ, wieder auch relativ klein, weil ich habe da Keylight 1 und Keylight 2. Das heißt, meine Ausleuchtung ist an sich relativ gut. Mein Raum ist nicht groß genug, dass ich von hinten noch irgendwie ein Hairlight bräuchte, was mich vom Raum separiert, weil wenn diese Lichter an sind, ist der gesamte Raum quasi erleuchtet. Man könnte überlegen, ob man die noch in der Helligkeit, in der Intensität ein bisschen runterstellt, aber tendenziell ist das schon ganz gut so. Entsprechend geht mein Beleuchtungsgeld an Philips Hue. Und zwar einerseits natürlich an das blöde Starter-Kit, was man braucht, um die Bridge und all sowas zu kriegen. Und das würde auch bedeuten, dass meine Raumbeleuchtung, die by the way noch an ist, fällt mir gerade auf. Okay, cool. Meine Raumbeleuchtung, dass man die umändern könnte, dass sie auch zu Farbe imstande wäre und nicht nur zu weiß. Und was ich mir gerne noch holen würde, wie Spike gerade eben schon meinte, so ein bisschen Ambient Lighting, die Lightbars, das sind zwei so eine Dinger, die man sich quasi irgendwo hinstellt in der Ecke oder so, und die sind eben auch über die Philips Hue App ansprechbar oder im Zweifel auch über den Stream. Und die würde ich dann irgendwie so hinter mich positionieren, so an die Wand gerichtet, und wenn die dann an sind, dann beleuchten die hinter mir die Wand. Und was ich noch überlegt hatte, vielleicht als Akzent irgendwo hinzustellen, ist ein Ding, das nennt sich Philips Hue Ambience Go. Das ist im Grunde so ein kleiner batteriebetriebener, glaube ich, akkubetriebener kleiner Blob, den man einerseits auch natürlich übers WLAN ansprechen kann, andererseits aber, weil er akkubetrieben ist, auch einfach mal mitnehmen kann. Das heißt, wenn ich hier bis spät nachts sitze und edite oder zocke oder so und ich muss mal eben ins Bad laufen, dann muss ich nicht alles hier in der Wohnung anschalten, sondern ich kann mir diesen Blob quasi so mitnehmen, kann den da ins Bad tragen, kann den da hinstellen oder wenn ich irgendwie im Stream einen anderen Akzent setzen möchte, dann kann ich den nehmen und mal eben woanders hinploppen und dann ist der Bildfleck plötzlich woanders im Bild. Klingt ganz nett, ist auch alles relativ pricey, weil das ist Philips Hue und Philips Hue ist leider verflucht teuer. Ich meine, die Lampe, die wir hier oben haben, die man jetzt bei mir gerade nicht sehen kann, weil wie gesagt die Keylights so hell sind, dass man gar nicht merkt, dass noch ein anderes Licht an ist, die sind auch an sich smart, aber sie können bloß weiß und sie können halt dunkler und heller werden und so, aber die sind so unzuverlässig, dass sich das nicht irgendwie nach Belohnung anfühlt, dass man da jetzt Smart Home hat. Entsprechend, glaube ich, ist Philips Hue für mich schon die richtige Lösung, aber es ist halt auch, wie gesagt, verflucht teuer. Aber gut, wenn wir über teuer reden, dann können wir, glaube ich, in die schlimmste Kategorie, zumindest für mich, übergehen. Und das ist bei mir Möbel. Da wird es richtig, richtig heftig. Und da gebe ich dir, Spike, so ein bisschen die Schuld, dass du mich da in die Richtung geschubst hast. Denn einerseits hast du dir ja einen neuen Tisch besorgt, der höhenverstellbar ist, weswegen ich umso mehr darauf Bock hatte. Und du hast mir die Firma gezeigt, bei der ich letztendlich wahrscheinlich landen werde. Und das ist LeadDesk. Und ich glaube, spätestens jetzt an dieser Stelle, in dieser Folge, muss man mal sagen, wir haben, by the way, mit keinem von denen irgendwie Beziehungen, Partnerverträge, Werbung, was auch immer. Wir haben Sachen rausgesucht, von denen wir legit überzeugt sind, dass sie für uns cool wären. Also alle Marken, die ihr heute hier hört und alle Schwärmereien, die sind honest und die sind auch nicht bezahlt in irgendeiner Form. Also das vielleicht mal so als kleiner Disclaimer. Ich meine, wir sind eine Stunde drin. Wer bis jetzt hier gehört hat, ne, ist wieder so eine Sache. Aber tendenziell ist da keinerlei Werbung in irgendeiner Form drin. Nee, aber die Firma, die Spike mir gezeigt hat, die ich sehr interessant fand, was Tische angeht, ist LeadDesk. Ist halt auch irgendwie so auf Gamer abgezielt. Aber das Design der Tische sieht ganz geil aus. Und was ich praktisch finde, ich bin so ein Convenience-Typ. Ich mag, wenn Sachen aus einem Guss sind, wenn sie so ein Ökosystem haben. Deswegen bin ich Apple-Nutzer, deswegen bin ich Elgato-Nutzer. Und was LeadDesk hat, ist, sie haben zu den Tischen, die sie verkaufen, auch Add-ons. Das heißt, wenn ihr beschließt, ihr braucht noch Monitorarme oder ihr braucht eine Halterung, weil es halt ein hochfahrbarer Tisch ist, ihr braucht eine Halterung für euren Desktop-PC oder ihr braucht einen Laptop-Stand, den ich auch brauche, weil hier drüben, den ihr jetzt auch nicht im Bild seht, ist mein Laptop. All diese Sachen bräuchte ich und all diese Sachen kann man bei LeadDesk quasi direkt noch mit dazu packen, dass sie automatisch zum Tisch mitgeliefert werden und entsprechend auch darauf abgestimmt sind, auf dieser Tischplatte wie auch immer zu funktionieren. Und davon bin ich ein sehr, sehr großer Fan. Problem ist bloß, es ist verflucht teuer insgesamt. Also ich komme dann bei dem Tisch auf so irgendwelche, mit den ganzen Add-ons, die ich mir rausgesucht habe, auf 1.300 Euro. Ist lächerlich viel. Gebe ich zu. Ja, verstehe ich. Aber es ist, glaube ich, for convenience sake und im besten Fall so eine einmalige Ausgabe und dann braucht man sich die nächsten 10, 15 Jahre keine Gedanken mehr um den Tisch machen, dann ist das eine geile Sache. Und da, wie gesagt, bin ich großer Freund von. Und der Tisch ist in so einem mattschwarz mit so einem orangenen, also ich habe mir das orange ausgesucht, mit so einem orangenen Band drumrum. Und wenn man mein Stream-Design so ein bisschen kennt, dann weiß man, orange ist da auch so die vorgebende, vorherrschende Farbe, genauso wie hier auf meinem Tisch. Das Go XLR ist auf orange eingestellt, meine Tastatur leuchtet orange, meine Maus leuchtet orange, der PC leuchtet orange. Ihr kennt's. Entsprechend wäre dieses orangene Band drumherum schon ziemlich, ziemlich nice. Das wäre so die Idee des Ganzen. Und natürlich braucht man dann, wenn man schon sich den Luxus gönnt von einem neuen Tisch, braucht man auch einen neuen Stuhl. Denn das, worauf ich hier sitze, ist ein Bürostuhl von einem schwedischen Möbelhaus, der seine besten Zeiten auch schon längst hinter sich hat. Entsprechend, auch wenn man diese Firma eigentlich nicht mehr mögen darf, wegen dieser ganz ätzenden CEO und diesem Leak an diesem Video, was da rauskam, ich hätte schon Bock auf einen Herman Miller. Und zwar richtig, richtig, richtig Bock, weil wir haben auch Leute im Bekanntenkreis, die besitzen solche Stühle und die meinen, das ist, du brauchst nie wieder was anderes. Entsprechend habe ich mir rausgesucht den Herman Miller Cosm. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Wahrscheinlich irgendwie im Sinne von Cozy oder so. Das wäre der Stuhl, für den ich gehen würde wahrscheinlich. Und der ist 10 Euro nur günstiger als die GeForce RTX 4090. Und für Leute von euch, die wissen, wie viel diese kostet, ja, das kostet dieser Stuhl auch. Jetzt kann man natürlich darüber debattieren, dass beides viel zu overpriced ist. Bin ich komplett bei euch. Aber ich meine, wir reden hier von mir, der an diesem Tisch sitzt für, keine Ahnung, 8 Stunden Arbeit am Tag und dann noch Hobby und eventuell dann noch eben was eventuelle Firmen abverlangen. Wenn wir für den Podcast hier sitzen, sitze ich auf dem Stuhl. Wenn ich streame, sitze ich auf diesem Stuhl. Ich verbringe so viele Stunden meines Lebens an einem Stuhl, auf einem Stuhl, dass dieser wahrscheinlich doch ein bisschen mehr kosten und vor allem ein bisschen gesündere Haltung dann fördern sollte. Aber gut. So viel zum Sitzmöbel, was ich mir auch noch anschaffen wollen würde als Möbelstück. Ist nicht zwingend ein Möbelstück, aber ich hätte ganz gerne ein Whiteboard hier hinter mir, was auch so ein bisschen mit in die ganze Farbengeschichte mit reinspielt, wenn wir an die Lichter zurückdenken. Weil einerseits kann man mit dem Whiteboard dann coole Sachen für einen Stream machen oder gar für YouTube. Wenn ich auf dem Tech-Kanal irgendwas erkläre und ich will immer eben schnell was anzeichnen, dann kann ich da hinten ans Whiteboard gehen, kann das aufzeichnen, kann das zeigen und dann ist easy peasy, hab irgendwas erklärt, mal eben skizziert. Und weil es ein Whiteboard ist, ich meine, Licht fällt auf eine weiße Wand oder auf ein Whiteboard im Grunde gleich. Das heißt, die Ambient-Lighting-Geschichte würde dadurch trotzdem nicht kaputt gehen. Und das wäre so die Idee für mein neues Büro hier. Aber das allein der Tisch und der Stuhl, dafür muss ich wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre oder so sparen. Ich habe keine Ahnung. Es ist deprimierend, wenn man daran denkt, dass in der Zeit der Rücken darunter leidet, dass man eben nicht gut irgendwie ergonomische Sitzmöbel oder gar Tische oder sowas hat. Aber das wäre so mein Traumziel, wo ich drauf hinsteuern würde. Und das Problem ist, damit ist meine Liste jetzt zu Ende. Das heißt, den Rest von Spikes Liste darf Spike euch jetzt in, wie auch immer, der Reihenfolge präsentieren, die er möchte. Und dann, ich meine, wir sind schon bei einer Stunde, aber dann bleibt noch das Podcast-Studio offen. Also, let's go.
Ja, bei mir sind es noch mal ein paar Sachen mehr. Und übrigens, es gibt schon wieder eine neue Firma, die einen Gaming-Tisch rausgebracht hat, der den Lead-Desk sogar noch mal in den Schatten stellt in Form von Gadgets, weil du quasi so eine Rig-Platte noch hinten hinter hast, die diese Uni-Rigs hat, wo du dann die verschiedensten, zum Beispiel Werkzeugsachen oder sonst irgendwas anbringen könntest. Ich habe die Firma nicht gefunden, sonst hätte ich es rausgesucht. Ich habe schon einen Tisch. Also wenn ich aber viel Geld hätte, dann würde ich die natürlich gegen den Lead-Test tauschen. Ansonsten bin ich mit dem Ergotopia, glaube ich, ist das hier, sehr, sehr zufrieden. Und er kostet halt in der Standardausführung gut die Hälfte von dem, was der Lead-Test normalerweise kostet. Ist dafür aber plain schwarz. Bei mir steht unter Möbel, wenn man danach geht, tatsächlich nur eine Sache drauf. Und das ist ein ergonomischer Stuhl. Ich habe mich mittlerweile für ein anderes Modell entschieden. Und zwar den Ergo Human Plus. Bis auf den Lumbalbereich ist halt alles quasi modifizierbar. Ich habe die Plus-Variante genommen, weil die sich weiter runterfahren lässt als die andere Version. Das heißt, ich komme dann auch vernünftig mit den Beinen auf den Boden, weil ich habe kurze Beine. Ich habe halt mehr so die Proportion von einem Zwerg, also den mythologischen Zwerg. Ne? Also ist alles sehr, sehr gedrungen bei mir. Dementsprechend das. Aber bei mir stehen noch 2 wichtige Sachen auf dem Plan und das sind Konsolen. Und zwar die PlayStation 5 in der Disc Edition und die Xbox Series X, weil ich mag einfach die Convenience, eine Konsole zu benutzen, das Spiel da drin zu starten, mir keine Gedanken zu machen, packt mein PC das mit dem Streaming, ich habe eine gute Qualität, das weiß ich. Gut, jetzt bei Starfield hätte ich zum Beispiel Einschränkungen, was das Bauen in die Höhe und sowas angeht. Irgendwo sind halt Restriktionen natürlich gegeben, aber alles in allem würde es halt einfach den technischen Ablauf wesentlich vereinfachen. Capture Card, zack, rein, mit einer Matrix, die ist sowieso noch geplant, die habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Und dann braucht man nur per Knopfdruck oder sie merkt es selber, das Gerät ist an, ich stelle jetzt die Quelle durch. Man hat alles da, was man braucht. Aber bei mir kommen noch Sachen dazu. Ihr seht meine Wand. Diese Wand ist eigentlich lila. Auf Basis von dem Keylight kann man es auf der Seite ein ganz, ganz klein bisschen erkennen, aber für die meisten wirkt es so blau-grau. Stört mich, bin ich ganz ehrlich. Dementsprechend ist eine neue Wandfarbe geplant und das ist ein sogenanntes Dark Purple. Das ist ein richtig tiefes, richtig kräftiges Lila. Dieser weiße Akzent wird bleiben, weil sonst wird der Raum ein bisschen sehr düster, denn in dieses Zimmer, und das ist tatsächlich das, was als nächstes geplant ist, kommt ein lilafarbener Teppich. Ich hab's mit der Farbe lila. Dabei ist meine Farben eigentlich schwarz und rot. Aber lila ist halt auch so einer meiner absoluten Lieblingsfarben und ich finde das Design halt sehr geil und mit einer PC und alles da ist, das wird halt schon super passen. Und weil Dämmung und Modulardämmung ich ein großer Freund bin, auch wenn ich schade finde, dass sie nur zwei Farben anbieten, aber von Elgato sind halt die Farben Blau und Schwarz, deren Hauptfarben. Rot wäre noch mal ganz geil gewesen. Die Wave-Panels habe ich mich lange vorgesträubt. Ich finde das Klicksystem aber ganz praktisch. Und ich habe es jetzt mal ausgerechnet. Es ist günstiger, diesen Raum mit den Wave-Panels zu dämmen, als mit meinen Schaumstoffplatten, die ich habe, weil ich von denen einfach die fünffache Menge brauche. Ich habe das ausgerechnet. Für diesen Raum hier würde ich ungefähr 400 Euro für die Wave-Panels ausgeben müssen, was natürlich nun richtig, richtig viel Geld ist. Und mit meinen Schaumstoffplatten wäre ich bei 700 Euro. Also kann man sich schon vorstellen, ich hätte höherwertige Qualität, weil ihr merkt jetzt nicht viel, ne? Es heilt trotzdem ein bisschen, das würde wegfallen mit dem Teppich und allem drum und dran. Dementsprechend hätte ich dann alles in allem ein richtig cooles Büro-Studio. Hätten wir jetzt solche Sachen wie Archon, wir könnten damit umgehen, diese Design- und Architekturprogramme, und wir hätten die Zeit dazu gehabt, hätten wir euch auch quasi grafisch darstellen können, wie wir uns unsere Büros hätten vorgestellt, weil von allen genannten Sachen, die wir haben, gibt es Assets für solche Tools. Dementsprechend hätten wir unseren Raum halt wirklich eins zu eins für euch nachbauen können. Das ist technisch leider nicht gegeben, sorry. Vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin. Wäre geil, aber die Programme sind scheiße teuer. Aber ja, das wäre mein Büro. Wollen wir einmal unsere Preise nennen? Also unsere Gesamtpreise einfach mal aufzuführen, was deins und was meins kosten würde und dann, was noch mal für das Büro obendrauf käme?
Also ich sag mal so, im besten Fall, wenn ich das nicht vollkommen verschissen habe mit der versprochenen Animation, dann war es jetzt schon in den Balken neben uns erkennbar als Gesamtsumme. Aber das ist halt so die Sache, dass ich nicht weiß, ob ich das hinbekommen habe.
Und die Leute, die nur den Podcast hören, können damit natürlich auch nicht viel anfangen.
Stimmt, ich vergesse ab und zu, dass wir tatsächlich eventuell noch Zuhörende haben, die nur die Audioversion am Genießen sind. Nee, okay. Meine Zwischensumme beläuft sich dann mittlerweile auf 9.085 Euro. Das, wenn man das ausspricht, klingt es wirklich absolut ekelhaft.
Und meine Zwischensumme ist bei 10.988 Euro. Ich habe übrigens ungefähr im Kopf, was ich in den 10 Jahren schon in das Streaming reingesteckt habe. Und das waren auch um die 8.000 Euro. Also es ist schon, im Grunde genommen ist es relativ günstig, wenn man bedenkt, wie viel Upgrades es in diesen letzten 10 Jahren gab, mit nur, in Anführungsstrichen, nur 800 Euro im Jahr in den Stream zu investieren. Das ist eigentlich, wenn man so will, gar nicht so viel, weil man ja eigentlich auch mit der Peripherie weitergehen muss, was geht kaputt und allem drum und dran. Aber das mal so jetzt zu sehen in schwarzer Zahl ist halt schon, ja, also wir nehmen Partnerschaften dann, habe ich mir sagen lassen.
Also jede Firma, die sich hier gerade angesprochen gefühlt hat, ne, hier, DM me. Nee. Aber ja, lass uns noch mal kurz übers Podcast-Studio gehen. Ich meine, ein paar Sachen davon wurden schon genannt, sind schon bekannt, sind bei uns in den Listen selber drin. Das Rodecaster Pro, was du erwähnt hattest, das wäre dann hier in dem Fall auch mit am Start. Einfach bloß aufgrund der mehreren, insgesamt 4 XLR-Anschlüsse. Wir haben ab und zu mal Gäste im Podcast. Wenn wir jetzt dann unser Studio hätten, dann würde das quasi irgendwo stehen, sitzen, wo im besten Fall sogar irgendwer von der Tontechnik wäre, wenn wir so eine Art Producer hätten, damit sie das so ein bisschen monitoren könnten. Wir säßen dann in der Kulisse, was auch immer, ob das jetzt ein Tisch ist oder vielleicht eine Couch oder so, und hätten da dann unsere einzelnen Mics montiert und könnten da dann entsprechend aufnehmen. Jeder hätte sein eigenes Mikrofon, jeder hätte seinen eigenen Lautstärke-Fader, jeder hätte vor allem seinen eigenen Monitor und würde die anderen hören. Das wäre einfach genial. Entsprechend muss man dann natürlich die Mikrofone auch irgendwie montieren. Dafür sind jetzt hier erstmal zwei Low-Profile-Mic-Arme, die Spike und ich hier auch jeweils im Bild haben. Ich meine, meinen sieht man kaum, aber Spike sieht man gerade sehr gut. Zwei Arme von Elgato mal mit drin. Mach ihn nicht kaputt. Und ich habe dann noch einfach spaßeshalber nochmal zwei Shure SM7B aufgeschrieben, einfach weil die mit am beliebtesten sind. Sie sehen on camera auch einfach geil aus im Vergleich zu diesem komischen metallenen
Phallus-Symbol.
Ich, Ich wollte gerade etwas sagen, was ich auf YouTube zum Glück nicht gesagt habe. Deswegen bin ich froh, dass du da eingeschritten bist. Man hat, glaube ich, die Entgleisung meiner Gesichtszüge gesehen. Ja, den Rest hast du aufgeschrieben. Deswegen würde ich das einfach mal an dich wieder abgeben. Aber ich glaube, auch das hast du im Grunde auf deiner Liste schon alles erklärt gehabt. Aber let's go.
Ja, natürlich die Studio-Version von DaVinci Resolve, damit wir auch wirklich mal zusammenarbeiten können, weil derzeit macht jeder so quasi sein eigenes Süppchen und man hofft, dass es dann alles so funktioniert, wie es soll. Hätten wir diese Version, und ich habe jetzt den Mass-Storage-Server nicht mit einberechnet, der ist jetzt, gehen wir von aus, wir haben die Möglichkeit dazu, könnten Pacey und ich nämlich gleichzeitig, oder wenn wir Leute dafür hätten, die das machen würden, sie könnten gleichzeitig an den Projekten arbeiten. Zum Beispiel, der eine geht durch, macht den Schnitt und der andere kann sich um Coloring kümmern und solche Sachen.
Da muss ich direkt reinschreiben, weil es gab, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab vor 2-3 Tagen hat Blackmagic einen Update rausgehauen, nicht zur Software per se, sondern sie haben einen neuen Dienst announced, beziehungsweise viele Änderungen an deren Diensten vorgenommen. Und es gab ja schon diese Cloud-Lösung, dieses Cloud-Editing, und sie haben jetzt Cloud-Storage. Und mit Cloud-Storage kannst du was richtig, richtig Wildes machen. Du kannst für 500 Gigabyte bezahlt man $15 im Monat oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Es war einigermaßen affordable. Und damit kannst du es wirklich so machen, dass zwei Leute an der gleichen Timeline arbeiten. Du musst immer, wenn irgendwer eine Änderung gemacht hat, musst du halt oben auf Reload drücken oder so. Aber tendenziell könntest du es wirklich so machen, dass der eine nur die Cuts macht und der andere setzt in der Zeit schon, keine Ahnung, vorne irgendeine Animation. Weil das, wenn du chronologisch arbeitest im Schnitt, das, was du bereits gearbeitet hast, ändert sich ja nicht mehr. Das bleibt ja statisch da. Das heißt, wenn ich jetzt quasi oder du sagst, du machst den Raw-Cut und ich gehe schon mal nach vorne hin und baue irgendwelche Animationen ein. Das wäre mittlerweile möglich. Und was auch möglich ist, was relativ geil ist, aber das ist jetzt so ein bisschen Werbung für Blackmagic, sie haben eine iPhone-App rausgebracht, die Blackmagic Cam, und du kannst mit der dann direkt aufzeichnen und sobald du auf Beenden drückst beim Aufnehmen, lädt der das dann in die Cloud hoch. Und in deinem Projekt kannst du quasi sofort damit arbeiten, weil sie laden erst einen Proxy hoch, also wirklich ein sehr, sehr kleines File, was quasi nur eine schlechtere Version deiner eigentlichen Aufnahme ist. Aber damit kannst du schon editen und dann später, wenn der Upload vollständig ist von deinem Videofile, wird der Proxy ersetzt durch die eigentliche Videodatei. Aber du kannst dein Edit schon machen, quasi direkt nachdem auf Aufnahme beenden gedrückt wurde. Also das ist richtig, richtig wild. Ich bin gespannt, was da in Zukunft kommt. Die neuen Blackmagic-Kameras werden diese Technologie auch verbaut haben. Das wird richtig geil. Also wir werden die Dinger uns nicht kaufen können, weil die sind scheiße teuer. Aber tendenziell ist das eine sehr interessante Richtung, in die Blackmagic da geht. Also ich glaube, dass wir auf DaVinci Resolve sind und damit arbeiten, ist der richtige Schritt für uns in Zukunft. Einfach weil diese Firma so geile Sachen macht. Und so viel auch for free. Ich meine, diese Kamera-App, die kostet auch nichts. Man muss halt ein iPhone besitzen. Okay, doof. Aber die kostet auch nichts und du kannst damit theoretisch sofort anfangen zu arbeiten, weil ich glaube, die reine Cloud-Storage-Version, sie haben sogar eine kostenlose Version, da hast du halt 5 Gigabyte oder so, ist nicht viel, würde für unseren Podcast alleine schon nicht reichen, weil unsere Aufnahmen im Grunde im Schnitt, glaube ich, so 3 Gigabyte oder sowas groß sind jeweils. Dann bist du schon bei 6 Gigabyte, ist zu viel. Aber einfach nur mal, um zu testen, was das taugt, um dann zu beschließen, hey, gut, jetzt machen wir das Upgrade auf 500 Gigabyte, ist halt super. Also Blackmagic hat echt verstanden, die beste Promo, die man für sich selbst machen kann, ist gute Software und gute Dienste produzieren, die so available machen wie möglich, indem man sie kostenlos oder sehr kostengünstig anbietet und dann darauf zu hoffen, dass die Leute davon begeistert sind, die Vollversion kaufen oder gar, so wie Spike es für uns vorgesehen hat, die Peripherie kaufen, die Blackmagic anbietet. Sei es die Kameras oder die ganze Editing-Hardware, die es da draußen gibt, die sie verkaufen, die echt dann der teure Part sind an der ganzen Geschichte.
Wo wir auch gerade bei Editing und Peripherie sind, ich habe mir für mich hatte ich mir entschieden, mir reicht das kleine Gerät. Ich habe hier ein Keyboard oder sonst irgendwas, aber hätten wir die Möglichkeit auf ein Studio, möchte man die Workspaces auch wirklich darauf ausgelegt haben, was man da macht. Dementsprechend für das vernünftige Editing wäre dann das Editor Keyboard in 2 Ausführungen, weil wir wollen ja an mehreren Projekten arbeiten als zu dem Podcast. Also brauchen wir auch natürlich mehrere Systeme, wo wir gleichzeitig dran arbeiten können. Dementsprechend 2 Stück. Das geht sogar, also wenn man andere Firmen sich anschaut, was die bieten, die sind doppelt so teuer. Wir werden hier bei 2 2 Keyboards bei 660 €. Da schlackern dem einen oder anderen die Ohren. Aber ich sag euch, wenn es um Videoschnittperipherie geht oder wenn es um Farbarbeiten oder sonst irgendwas, Color Grading und geht, geht mal auf die Seite von Blackmagic und scrollt mal ein bisschen runter, wenn es an die Konsolen geht. Dann ist das da ein Witz im Preis. Also würden wir auf die Konsolen, ich sag das mal so Pi mal Daumen, hätte ich die Konsolen rausgesucht, die kompletten Workstations, die zum Beispiel im Profi-Filmbereich benutzt werden, was Hollywood benutzt, wären wir mit unserem Podcast-Studio bei weit, weit über 100.000 Euro gelandet. Und nur das Studio mit den Konsolen, weil dann wären es zwei Editing-Stations und dann noch die Lightstation, die richtig ins Geld geht. Und dann müsste man theoretisch dafür noch die Monitore holen, die von Blackmagic auch richtig, richtig ins Geld gehen. Also wir haben uns da noch ein bisschen gediegen gehalten, würde ich einfach mal sagen. Und natürlich, für den Fall, dass wir uns irgendwann sagen, beim Podcast, wenn wir wirklich ein Büro, wenn wir wirklich ein Studio hätten, wo wir dann unsere Spaces hätten, wo man das aufnehmen kann, Sofa-Ecke oder irgendwie so eine Küchenecke oder sonst irgendwas, wenn man Kitchen Talk oder Cooking machen wollt. Ähnlich wie bei mir geplant, dann tatsächlich kommt wieder das HSP4 zum Einsatz mit der Funkstrecke, dass wir uns dann halt auch frei bewegen können, wenn wir mal sagen, so, wir sind jetzt gerade seit über einer Stunde am Aufnehmen und wir müssen einfach mal aufstehen und uns ein bisschen bewegen. Wir wollen aber natürlich, dass die Audioqualität gleich bleibt. Du kannst das Mikrofon halt nicht mit dir schleppen, so in der Hand halten. Also du kannst beim Arm, kannst du so ein Teil abnehmen, aber dann hast du halt dieses Gestänge, was du mit dir rumschleppen müsstest. Das sehe ziemlich dämlich dann auch dazu aus. Dementsprechend wären dann halt diese kleinen Mikrofone mit Funkstrecke das Ding ohne Ende. Und ihr seht es auch bei sehr, sehr vielen Podcasts, die in Videoform arbeiten, sei es bei den Rocket Beans, sei es zum Beispiel bei Dr. Freud. Die haben alle diese Mikrofone, wenn sie nicht gerade über Shotgun-Systeme arbeiten. Und das gibt einem sehr, sehr, sehr viel Freiraum. Und mit unserem Studio sind wir sogar, wenn ich das so sehe, recht günstig dabei.
Ja, wie gesagt, also da fehlt jetzt halt sehr viel, was regulär noch in so ein Studio mit reingehören würde. Wie gesagt, sowas wie Tische, Stühle etc. ist jetzt da alles nicht mit drin. Das ist wirklich nur, wie wir gesagt hätten, wenn wir da jetzt noch an Technik denken würden, die wir nicht noch irgendwie von woanders mitbringen könnten oder sowas, wäre das. Das heißt, da kommen wir auf eine Gesamtsumme von 4.622 Euro, was dann insgesamt zu einer Gesamtsumme führt von 24.695 Euro. Das heißt, wie gesagt, der Titel war kein Bait oder so, das ist leider wirklich so gemeint. Wir wären dann, wenn wir das alles umsetzen würden, bei was ist das schon? Nee, das ist keine Viertelmillion. Aber es ist eine ganze Menge Geld. Es ist viel zu viel Geld. Es ist wahrscheinlich so viel Geld, wie wir niemals, jemals in dieses ganze Ding reinstecken werden können. Aber ein bisschen träumen darf man ja auch noch. Und ich glaube, das ist so das Theme der heutigen Folge. Wir schwelgen so ein bisschen in dem, was wir eventuell haben könnten, was wir gerne hätten, aber was wir wahrscheinlich entweder nie oder auf sehr lange Zeit nicht erreichen werden. Das ist, glaube ich, so das, womit man diese Folge noch untertiteln könnte.
Ja, das auf jeden Fall. Also in meinem Fall sind die Sachen tatsächlich fest eingeplant. Ich spare momentan zum Beispiel auf die PlayStation. Da ist schon fast die Hälfte angespart für. Es dauert halt mehrere Monate. Aber dann kann ich das von der Liste streichen. Ich werde diese Liste auch aktiv nutzen, weil es sind dementsprechend die Sachen, die für mich geplant sind. Das Pedal habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, das hatte ich einfach schlichtweg vergessen, aber das ist, glaube ich, auch mittlerweile relativ günstig. Ich habe, glaube ich, letztens für 70, 80 Euro gesehen. Dementsprechend ist das schon mal ganz praktisch. Das wird hier definitiv auch noch kommen. Wir sind über die Stunde, die Stimme lässt langsam nach, Hirn ist langsam Mus. Aber ja, das ist so unser Wunsch-Setup. Wenn wir PCs noch mit reingepackt werden, dann werden wir bei insgesamt nur bei Patsy und mir zusammen wahrscheinlich schon bei fast 25.000 Euro gelandet, ohne das Studio. Wenn das dann noch dazugekommen wäre, dann hätte man es ganz vergessen können, wenn wir die Peripherie und Hardware da noch mit eingerechnet hätten. Aber so grob im Ganzen ist das schon echt viel Geld. Und dann kann man sich auch denken, dass viele Firmen zum Firmenstart, wir haben es jetzt nicht gemacht, aus guten Gründen, dass sie einen sogenannten Gründerkredit nehmen. Weil irgendwo muss das Geld dafür herkommen. Und wenn man nicht gerade aus gutem Hause kommt und oder einen ultra guten Job hat, womit man das anfangs vorfinanzieren kann, dann ist man auf solche Sachen angewiesen. Und wir sind mit tatsächlich Zero Budget eingestiegen, weil wir einen Großteil schon da hatten und weil wir halt aus der Entfernung arbeiten. Wir arbeiten halt remote. Und wir schauen einfach mal, was so die nächsten Jahre bringen werden, weil die Frage aus der letzten Folge, die werden wir uns selbst jährlich stellen. Und mal schauen, wie weit uns das Ganze tragen wird.
Das auf jeden Fall. Ich versuche gerade irgendeine schlechte Überleitung mit Tragen und Patreons zu finden. Wenn ihr weiterhin uns carryen wollt mit eurer Unterstützung, es tut mir so leid. Nee, aber trotzdem, vielen lieben Dank an unsere Patreons dafür, dass ihr theoretisch diesen Podcast carried, dafür, dass ihr uns tragt mit eurer Unterstützung. Deswegen vielen lieben Dank an dieser Stelle an Säbel und an Dreimling, dass ihr uns unterstützt. Ihr könnt euch sicher sein, dass das, was wir heute aufgezählt haben, nicht aus der Patreon-Kasse finanziert wird. Dafür haben wir da ganz andere Dinge, die davon bezahlt werden müssen. Ein Traum wäre es natürlich trotzdem, wenn wir irgendwann sagen könnten, hey, wir machen scheinbar so einen guten Job, dass uns so viele Leute unterstützen wollen oder dass wir theoretisch den YouTube-Partner knacken und darüber dann über Werbung irgendwas reinkriegen, dass wir irgendwann wirklich in unserem eigenen kleinen Podcast-Studio sitzen. Aber ich glaube, davon sind wir noch sehr weit entfernt. Deswegen umso mehr Dankeschön, dass ihr uns in unserem kleinen Projektchen unterstützt, dass wir das überhaupt machen können. Aber das ist es dann auch von mir. Wie Spike gerade schon meinte, wir haben die Stunde überschritten. Wir haben davor schon quasi eine halbe Stunde Behind the Scenes gehabt. Ne? Hier an dieser Stelle auch für die Patreons. Solltet ihr euch dafür interessieren, unser Behind the Scenes zu sehen, dann findet ihr unten einen Link. Der führt euch zu Patreon, der zeigt euch die Tiers an. Da könnt ihr das dann finden. Und ja, ich bin durch. Ich bin absolut durch, deswegen geht der Rest an dich. Es tut mir leid.
Ja, war auf jeden Fall mal eine sehr interessante Folge dahingehend. Sehr, sehr, manche würden sagen, ultrakapitalistisch. Das Problem ist, die Dinger kosten halt viel Geld. Wir können ja mal schauen, dass wir irgendwie eine View-Gedöns-Dingse einlegen, dass ihr euch die einzelnen Produkte nochmal anschauen könnt. Vielleicht verlinken wir sie dann auch. Noch, dass ihr direkt nur anklicken braucht und ihr landet dann bei dem Produkt. Mal gucken, ob wir uns diese Arbeit machen. Ob wir vielleicht die Liste als Spreadsheet unten quasi als Viewpoint verlinken, dass ihr euch das auch mal chronologisch in Ruhe nochmal anschauen könnt. Das wäre vielleicht ganz interessant. Vielleicht ist da die ein oder andere Inspiration für euch dabei. Könnt das dann gerne auch in die Kommentare schreiben, zum Beispiel, was die Cam angeht. Oder wenn ihr noch andere Vorschläge habt, was ihr machen würdet, das würde uns natürlich auch sehr interessieren. Lasst es uns gerne wissen in Form eines Kommentars hier auf YouTube zum Beispiel oder über Social Media. Wir sind ja eigentlich fast überall erreichbar. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann auf Blue Sky. Das ist ja das originale Twitter, wenn man so möchte. Das ist ja der Twitter-CEO, der dahinter steckt. Muss man mal schauen. Aber einen Invite-Link zu kriegen ist halt doch schon echt schwer. Von daher, ja, schauen wir mal. Also wir versuchen auf jeden Fall, auf allen möglichen Social Medias für euch zur Verfügung zu stehen. Wenn es klappen würde und wenn das Ding endlich mal aufhören würde, rumzuzicken, dann hätten wir auch schon eine Kontaktform auf der Homepage. Aber irgendwas weder immer noch nicht. Vielleicht liegt es an unserem Anbieter. Ich weiß es nicht. Ich habe davor, demnächst anzuschreiben. Aber ja, lasst uns gerne einen Kommentar da. Bewertet das Video ganz gerne auf allen Plattformen, wo ihr es halt sehen könnt. Auch den Podcast. Ihr könnt auf verschiedenen Podcast-Plattformen das Ganze natürlich auch bewerben. Und wenn ihr Anregungen, Themenvorschläge oder sonst irgendwas habt, schaut gerne auf unserem Discord vorbei. Wir freuen uns drauf. Aber das war dann die 93. Folge des Endgegner-Podcast. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem wahrscheinlich auch sehr interessanten Thema. Also haut rein, wir sind raus.